Liebe Freunde, bevor wir unsere Predigt beginnen, möchte ich Ihnen einen ganz herzlichen Gruß sagen von unserem Missionszentrum vom Buchenauer Hof, von Herrn Missionsdirektor Herm, der gerne heute hier gewesen wäre, aber andere Pflichten haben ihn nach Österreich gerufen. Er lässt ganz herzlich grüßen und ich möchte auch unserer Dankbarkeit Ausdruck geben, dass Sie für Jahre schon hinter unserer Missionsfamilie Scott von den Philippinen gestanden haben und jetzt auch Anteil nehmen an der Aussendung von Geschwister Marlich und dass Sie von dieser Gemeinde aus ausgesandt werden können. Das ist eine ganz große Freude und ein großes Geschenk für uns. Wir wollen beten. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören den Text der heutigen Predigt, wie er geschrieben ist, in Markus 6, Vers 45 bis 52. Markus 6 von Vers 45. Und alsbald trieb er seine Jünger, dass sie in das Schiff treten und vor ihm hinüberführen nach Bethsaida, bis dass er das Volk von sich ließe. Und da er sie von sich gelassen hatte, ging er hin auf einen Berg zu beten. Und am Abend war das Schiff mitten auf dem Meer und er auf dem Lande allein. Und er, Jesus, sah, dass sie Not litten beim Rudern, denn der Wind war ihnen entgegen und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und wandelte auf dem Meer und wollte an ihnen vorübergehen. Und da sie ihn sahen auf dem Meer wandeln, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber alsbald redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und trat zu ihnen ins Schiff. Und der Wind legte sich, und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren um nichts verständiger geworden über den Broten, sondern ihr Herz war verhärtet. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Liebe Freunde, dieses Wort Jesu möchte ich gerne unserer Familie Marlich mitgeben, bevor sie ausreisen. Und wir wollen uns heute einmal etwas damit beschäftigen, was hier eigentlich geschieht in dieser Geschichte. Die erste Frage, die uns beschäftigen soll, ist, treibt Jesus seine Jünger in den Gegenwind? Und die zweite, vertrauen wir auf Jesus, auch im Gegenwind? Und das dritte, wie hilft Jesus in diesen Widrigkeiten? Wenn wir auf die Mission blicken, und zwar heute und auch in die Missionsgeschichte, dann sehen wir, dass wir uns oft der Wind ins Gesicht steht, dass wir oft in der Mission wirklich mit Gegenwind zu tun haben. Wir wissen, dass es heute über 1 Milliarde, das ist mehr als ein oder etwa ein Viertel der Menschheit, Chinesen in Festlandchina gibt und etwa 100 Millionen Chinesen außerhalb Festlandchina. Und wir wissen auch, dass unsere liebe Familie Marlich, unter Chinesen ihren Dienst tun werden. Und wir wissen, dass gerade unter diesen 1 Milliarde Chinesen bis vor kurzem noch jeder, der überhaupt an Jesus geglaubt hat oder überhaupt an Gott geglaubt hat, behandelt wurde wie einer, der einen lächerlichen und schädlichen Aberglauben anhängt. Sie wurden oft gequält und von Mission, von offizieller Mission war überhaupt keine Rede. David Adeney, ein alter China-Missionar, erzählte uns selbst, dass er China mehrmals jetzt wieder besucht hat und frühere Christen, mit denen er zusammen war, gesprochen hat. Und er erzählt zum Beispiel eine Geschichte, wie ein Mann in der Kommune, wo ja auch gemeinschaftlich gegessen wurde, gebetet hat. Und da wurde er zuerst ausgelacht und es wurde ihm verboten, er dürfte nicht mehr beten vor dem Essen. Und nächsten Tag betete er wieder. Dann hat man ihn rumgeknufft und ihm das Essen weggenommen. Nächsten Tag kam er, betete wieder. Dann hat man ihm sein Essen weggenommen und hat alle Essensreste zusammengekehrt, die dort waren, von den Tischen und vom Boden, und hat ihm das vorgesetzt und hat gesagt, jetzt dank deinem Gott dafür. Und er hat wieder gebetet und hat das gegessen, was man ihm vorgesetzt hat. Ihr Lieben, ist nur ein ganz kleines Beispiel für das, was dort vielen Christen geschehen ist in China während dieser Zeit, weil sie den Namen Jesu bekannt haben. Und was uns Leben bedeutet, wird dort als schädlicher mittelalterlicher Aberglaube abgetan. Wenn jetzt auch einzelne Kirchen geöffnet sind in den Großstädten, so sollen doch Christen nicht zusammenkommen, außer in diesen Kirchen. Und was wissen Sie, was geschieht nach diesen 30 Jahren jetzt, oder ja etwa 30 Jahren, in denen jede Mission, jede Versammlung dort verboten wurde auf Festland China? Diese Kirchen sind überfüllt, dort sind 6 Gottesdienste an einem Sonntag, und die Kirchen stehen voll auf den Gängen, sitzen die Leute draußen, zu den Fenstern schauen sie rein. Ich habe selber Aufnahmen gesehen, die davon gemacht wurden. So ein Hunger ist da nach Gottes Wort, dort, wo man Gott und das Evangelium madig gemacht hat. Ja, ich könnte Ihnen noch viele Beispiele erzählen von dem Gegenwind, dem die Mission entgegensteht. Wenn wir in die Geschichte gucken, William Carey, als er nach Indien kam, der berühmte Pioniermissionar, da wurde er abgelehnt, die Ostindische Kompanie, die dort Herren waren von den Engländern aus dem Land, die erlaubte ihm nicht, in ihrem Gebiet zu arbeiten, und er musste ausweichen auf eine dänische Kolonie, um dort anzufangen. Und dieser Mann ist Mittel gewesen, dass die erste akademische Ausbildungsstätte, Universitätsausbildungsstätte, ein College dort in Indien gegründet wurde. Nicht die Kolonialmächte oder irgendwelche andere, sondern dieser Missionar William Carey. Er war der, der die erste Druckerpresse nach Indien gebracht hat. Er war der, der die erste Zeitung dort geschrieben hat für die Inder. Und er war der, der mit seinen Helfern das Wort Gottes in über 40 indische Sprachen übersetzt hat. Ein Mann, dem der Gegenwind aber in sein Gesicht stand, als er dorthin kam. Ich könnte Ihnen auch aus jüngster Geschichte Beispiele erzählen, wie zum Beispiel dort, wir waren 14 Jahre in Indien und haben dort gearbeitet, dort in Srinagar in Kaschmir. Während der Zeit, wo wir dort waren, wurde die christliche Kirche, ist eine Muslim-Gegend, wo nur Muslims sind, wurde sie niedergebrannt. Und dann hat es einige Jahre gedauert, bis wieder Geld gesammelt wurde, um eine neue Kirche zu bauen, dort für die relativ wenigen Christen, die dort sind. Eine neue, schmucke Kirche wurde aufgebaut. Und jetzt wurde diese Kirche wieder niedergebrannt von den Muslims. Und als die Feuerwehr alarmiert wurde, fuhr sie dran vorbei an dem Brand, an der Brandstätte, und löschte einen angezündeten Strohhaufen am Ende der Straße. Und die Kirche brannte ab. Mission im Gegenwind. Und wir wissen nicht, was unserer Familie Malich dort passieren wird, wie viel Gegenwind sie auch bekommen werden. Und ich möchte hier schon sagen, dass wenn wir die Familie Malich aussenden von dieser Gemeinde, dass wir mit ihnen stehen müssen, wenn der Gegenwind auftritt. Dazu sind wir als Brüder und Schwestern zusammengebracht von Jesus Christus. Und wenn wir als Gemeinde es auf uns nehmen, eine Missionsfamilie aussenden, dass wir ihnen beistehen, mit ihnen sind im Gegenwind, wie können wir das tun? Wir wissen, das Wichtigste ist, dass wir beten für sie, dass wir betend hinter ihnen stehen, aber auch, dass wir uns informieren. Wie können wir beten, wenn wir uns nicht informieren? Ich möchte da gleich sagen, wir haben hinten am Ausgang eine ganze Reihe Informationsschriften hingelegt. Bitte lassen Sie sich auch die regelmäßigen Missionsnachrichten kommen, damit Sie informiert sind, was geschieht draußen, und wirklich Anteil nehmen können. Das ist kostenlos. Sie brauchen nichts bezahlen dafür, wenn Sie uns sagen, dass Sie diese Schriften haben möchten. Nun wollen wir sehen, was hier geschah bei den Jüngern. Es ist ganz klar, in Vers 45 heißt es, dass Jesus die Jünger trieb. Er hatte ihnen einen Auftrag gegeben und er hatte ihnen ein Ziel gegeben, sagte, dass sie hinüberführen nach Bethsaida. Vielleicht waren einige von Ihnen in Israel. Ich habe leider dieses Vorrecht noch nicht gehabt. Ich war in über 30 Ländern der Welt, aber ich war noch nicht in Israel. Dann können Sie sich vielleicht vorstellen, dass das gar keine große Aufgabe war. Sie sollten über eine Bucht hinüber fahren und sie waren ja diesen See Genezareth gewohnt. Da saßen sie jetzt alle zusammen in einem Boot, die späteren Apostel, die Missionare, die ausgingen, die Gemeindebauer und die Stillen, von denen wir später überhaupt nichts mehr hören. Und dann fängt die Not an. Wissen Sie, vor einigen Jahren waren wir im Urlaub und am Lago Maggiore und da haben meine Frau und ich uns auf so eine aufgeblasene Schwimminsel gesetzt und mit dem Paddel und sind da lustig losgepaddelt und wollten auch nur mal so über eine Bucht rüber und auf einmal fing der Wind an und hat uns immer mehr abgetrieben in die Mitte von dem See. Und wir haben gerudert und gerudert, dass unsere Arme lahm wurden und wir sind nicht gegen diesen Wind angekommen. Das war eine runde Insel, es war also kein Boot, was man so leicht steuern konnte. Und wir wurden abgetrieben. Irgendwie haben wir es dann doch noch geschafft, ziemlich weit weg dann an Land zu kommen und mussten dann einige Kilometer weit mit der Schwimminsel wieder zurückmarschieren in Badehose, nicht wahr? Aber da haben wir etwas davon gemerkt, was es bedeutet, wenn uns ein Gegenwind entgegensteht und wir trotz aller Kraft anarbeiten und können nicht dahin kommen, wo wir hinkommen wollen und können auch nicht zurück. Und so geht es oft unseren Missionaren. Ich werde an eine Missionsfamilie erinnert, da traten Schwierigkeiten auf. Sie hatten zu tun mit satanischen Bindungen, mit Geisterzauber und mit Zwietracht in der kleinen Gemeinde, die dort waren, mit Schwierigkeiten in der Mitarbeit. Das Wasser blieb weg. Ein neuer Brunnen musste gebohrt werden, weil der Grundwasserspiegel immer tiefer absinkt. Eine Leseklasse wurde begonnen, aber die Leute hatten keine Ausdauer und blieben weg. Die medizinische Arbeit wurde immer mehr, die Frau, die Krankenschwester war und diese Medizin und Hebamme und die medizinische Arbeit tun musste, wurde immer mehr überlastet, konnte sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern, überanstrengt. Dann hatte der Missionar einen Unfall mit seinem Wagen und dann noch einen Unfall. Und da rief uns die Gemeinde an, die hinter ihnen stand, sagt man, hat das noch Zweck, sollte man die nicht zurückholen, viel zu viel Schwierigkeiten. Sollten wir sie noch weiter unterstützen? Ist es nicht besser, man gibt auf unter diesen Umständen? Man sieht doch keinen Erfolg, nur niederschmetternde und entmutigende Nachrichten. Gegenwind. So sieht das praktisch manchmal aus, wenn Gegenwind kommt. Aber wir sind so froh, dass der Herr Kraft gegeben hat, auch diese Schwierigkeiten zu überwinden. Und dann ist es wichtig, dass wir mit unseren Geschwistern stehen. Und eins muss man den Jüngern lassen, trotz der Not, in der sie waren, sie wurden immer weiter abgetrieben, sie kamen nicht vorwärts, aber sie haben nicht aufgegeben, weil sie wussten, Jesus hat uns befohlen, die Marschrichtung gegeben, wir sollen hier weiterfahren. Und ja, Jesus hat sie nicht nur in diese Marschrichtung getrieben, sondern er lässt sie auch drin sitzen. Wissen Sie, wie viel Uhr es war, als sie losfuhren? Das ist uns alles gesagt in diesen kurzen Worten. Es war etwa 6 Uhr abends. Und jetzt war es 3 Uhr nachts. Es heißt in Vers 48, die vierte Nachtwache. Und sie hätten nur über diese Bucht zu rudern brauchen. Aber sie waren abgetrieben, mitten auf dem See. 5, 6, 7, 8 Stunden. Wenn wir in solche Situationen kommen, und wir können in solche Situationen kommen, meine Lieben, vielleicht werden sich manche Älteren von uns daran erinnern, dass sie in solchen Situationen waren in ihrem Leben. Vertrauen wir auf Jesus? Und das ist die zweite Frage, auch im Gegenwind. Der Versucher kommt dann zu uns und sagt, sollte Gott gesagt haben, meint er es wirklich so? Habt ihr wirklich den Auftrag bekommen? Ich erinnere mich an einen Missionar, es ist unser Missionar Bösler, der noch in Äthiopien arbeitet, obwohl dort eine kommunistische Regierung ist und viele Missionare raus mussten. Um seine weitere Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, musste er 50 Mal, über 50 Mal, zu den verschiedenen Ämtern laufen und überall kriegte er einen Stempel, überall wurde wieder woanders hingeschickt. Und Mitmissionare sagten zu ihm, gib's doch auf, es hat doch keinen Zweck, die wollen dich doch aus dem Land haben. Und 3 von diesen Mitmissionaren, die ihm das rieten, sind heute nicht mehr im Land, mussten heraus. Er hat aber diese Genehmigung bekommen, weil er wusste, es ist mein Auftrag von Jesus, auch wenn ich 50 und 60 Mal hinlaufen muss. Und er ist seit Jahren jetzt immer noch im Land und tut dort einen ganz wertvollen Dienst, indem er Gemeindebibelschulen macht und Gegenden besucht in Äthiopien, in die heute kein Missionar sonst mehr hinein kann. Ja, wie oft kommen wir auch in solche Situationen? Vielleicht haben wir uns ein Leben lang abgerackert und jetzt ist es endlich soweit, Ruhestand, und dann kriegt der Mann Krebs, er stirbt. Oder Gott zerschlägt uns eine Liebe, an die wir so geglaubt haben. Oder es ist alles gut gegangen im Beruf und doch kriegen wir plötzlich das Gefühl, wir schaffen es nicht mehr, wir versagen. So viele neue Dinge, die wir lernen müssen. Und dann kommen die Fragen, lohnt sich die Mühe? Soll man nicht lieber aufgeben? Hat es überhaupt einen Zweck? Und dann kommt die Angst und der Zweifel und manchmal auch die Verzweiflung. Und wir schreien wie die Jünger, wir verstehen Jesus nicht mehr, obwohl er schon da ist mit seiner Gegenwart. Wir werden erinnert an Vers 52, denn sie waren um nichts verständiger geworden über den Broten. Wissen Sie, wo die Jünger herkamen? Lesen Sie das Kapitel vor diesem Kapitel hier. Sie kamen von der Speisung der 5000 Leute. Eine tolle Sache. Sie hatten erlebt die Macht Jesu, wie er 5000 Menschen mit nichts praktisch speisen kann. Haben wir etwas erlebt mit Jesus oder ist unser Herz so verhärtet? Muss Gott von uns sagen, sie waren um nichts verständiger geworden, obwohl wir Dinge erlebt haben mit Jesus, die uns anders sagen sollten? Sehen wir Gespenster wie die Jünger, wenn Jesus kommt, um zu helfen? Vertrauen wir, wenn wir so erschöpft sind oder niedergeschlagen sind, oder verunehren wir Jesus Christus durch unseren bornierten Zweifel, dadurch, dass wir gar nicht sehen, dass er uns entgegenkommt in diesen Situationen im Leben? Gehören wir ihm und denken wir dann doch an Gespenster, wenn er kommt? Warum rufen wir nicht, Jesus, du bist da, hab Dank, dass du gekommen bist, hab Dank, dass du uns auch in dieser Situation nicht im Stich lässt und lassen wirst, dass du uns nicht in der Not allein lässt. Glauben wir das auch für unsere Kinder, für unsere Angehörigen, dass Jesus sie nicht sitzen lässt? Und da wollen wir uns fragen, wie Jesus in diesen Widrigkeiten eigentlich hilft. Wir haben sieben Punkte, wie er uns hilft. Erstens mal heißt es, er sah, dass sie Not litten. Es war dunkle Nacht, sie waren weit weg, sie konnten Jesus nicht sehen. Aber Jesus sah sie mit den Augen der Ewigkeit. Liebe Freunde, es gibt heute schon solche Geräte, mit denen man in der Nacht sehen kann. Sie wissen, es gibt schon Ferngläser mit Infrarotstrahlen, in denen man in der Nacht so klar sehen kann, ganz hell, was vor sich geht und auch fotografieren kann, auch wenn der andere überhaupt nichts sieht. Es gibt leider auch solche Zielgeräte, dass man Menschen totschießen kann, mitten in der Nacht, auf viele hundert Meter Entfernung, mit diesen Geräten. Aber Jesus sieht hier durch die Nacht. Wenn wir auf Jesu Wegen sind, das heißt, wenn wir seinen Auftrag erfüllen, wenn wir auf seinen Wegen gehen in unserem Leben, dann sind seine Augen auf uns gerichtet. Er sieht. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich dennoch kein Unglück, denn du bist bei mir. Es ist nicht so wie beim Fernsehen, dass wir irgendetwas sehen, dass Jesus irgendetwas sieht, was in weiter Ferne ist, sondern Jesus sah sie nicht nur, und das ist das Zweite, er kommt, Vers 48. Jesus lässt uns in der Not nicht allein. Wir verhalten uns oft so, als ob Jesus nicht da wäre. Wir trommeln ungeduldig an verschlossene Türen oder wir sind in Versuchung aufzugeben. Dabei sind wir niemals von ihm verlassen. Der Einzige, der wirkliche Gottverlassenheit geschmeckt hat, ist Jesus Christus selber. Aber seitdem er das geschmeckt hat, dort am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist er bei uns. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lieber Bruder Malich, sag's auch deiner Frau, die jetzt nicht hier ist, nicht wahr? Dass auch wenn es dick kommt, dass Jesus nicht nur sieht, sondern dass er auch bei euch ist. Wenn wir uns auf seinen Wegen befinden und ihm gehorsam sind, kommt er in der Not. Und das Dritte, Jesus tut etwas Außergewöhnliches, das ist wichtig. Wir trauen ihm oft nichts zu. Er wandelt auf dem Wasser. Wir glauben immer, dass wenn wir keine Möglichkeit mehr sehen, dann gibt es auch bei Gott keine Möglichkeit. Wie lächerlich! Sonst wäre es ja nicht Gott. Weg hat er aller Wegen. An Mittel fehlt es ihm nicht. Sein Tun ist lauter Segen. Ihr Lieben, die Jünger sind tatsächlich am Ende ihrer Kraft. Sie sind abgetrieben. Sie können nicht mehr. Sie wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und anstatt Hilfe kommt ein Gespenst. Wie soll unser Vertrauen und unser Glaube wachsen, wenn sie nie geübt werden? Wie sollen wir uns jemals an etwas Außergewöhnliches wagen, wenn wir es nicht erlebt haben, dass Jesus schon in etwas Gewöhnlichem uns helfen kann und etwas Außergewöhnliches tun kann? Die Jünger leider haben kläglich versagt in diesem Test, denn es heißt hier, ihr Herz war immer noch verhärtet. Aber wie steht es bei uns? Jesus macht keine grausamen Scherze mit uns, sondern jeder Test soll zugleich eine Stärkung unseres Glaubens werden. Jesus denkt an das Ziel, was er mit uns hat und was er mit den Jüngern gehabt hat, um sie zuzubereiten, furchtlose Zeugen für ihn zu werden und einmal hinauszugehen in die Welt und dort das Evangelium weiterzusagen. Und deswegen lässt Jesus sie nicht in ihrer Furcht. Und das ist das Fünfte, er ermutigt, er spricht zu ihnen, er tröstet sie. Er sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ich habe mal ein wunderbares Erlebnis gehabt, das möchte ich doch noch kurz erzählen, in England. Das war, als wir uns zum Missionsdienst vorbereiteten. Ich war dort alleine, um Englisch zu lernen. Und es war sehr schwer. Ich war schon älter, ich war im Krieg gewesen. Das ging nicht mehr so leicht wie mit 17 Jahren oder so oder 20 Jahren, jetzt das Englische zu lernen. Ich war auch nicht im richtigen englischen Sprachkurs, sondern so Freunde halfen mir ein bisschen. Und ich war sehr niedergeschlagen. Ich dachte, wenn das hier schon mit dem Englischlernen so schwierig ist, wie soll das erstmal in Indien lernen, wo ich noch eine andere Sprache lernen muss und viele andere Fragen. Ich fühlte mich richtig einsam und da war ein Bank Holiday, ein englischer. Und da dachte ich, an dem Holiday fährst du mal an die Küste, um mal die englische Küste kennenzulernen. Ich war zum ersten Mal in England zu der Zeit, das war nach dem Krieg. Und ich saß im Zug und der Zug hielt auf einer Station. Und in England haben die Züge so schmale Fenster und in diesem schmalen Fenster drin erschien plötzlich auf der Station, als ich mich so richtig niedergeschlagen fühlte, der Vers, Fear not, it is I. Fürchte dich nicht, ich bin es. Genau das, was Jesus hier zu den Jüngern sagt. Fürchtet euch nicht, seid getrost, ich bin's. Ich habe sonst nirgends so einen Vers, es war ein Plakat, gesehen auf englischen Stationen. Gerade da hing dieses Plakat. Und ich wusste, es war genau eingerahmt in dem schmalen Fenster. Durch das schmale Zugfenster sah ich dieses Plakat. Das war für mich. So kann Jesus reden und trösten in dem Moment, wo man entmutigt ist. Und das Sechste, Jesus hilft ihnen, aber er nimmt ihnen ihre Arbeit nicht ab. Wie dumm müssen sich die Jünger vorgekommen sein, wie beschämt müssen sie gewesen sein, dass sie als erwachsene Männer geschrien haben, und geglaubt haben, dort kommt ein Gespenst. Und nun beschämt Jesus sie zum zweiten Mal. Er kommt nicht nur zu ihnen ins Boot, sondern der Wind ist plötzlich weg. Plötzlich weg. Fragen Sie mich nicht, wie er weg ist, aber Jesus hat geholfen. Nun, er hat ihnen geholfen, aber die Arbeit wird ihnen nicht abgenommen. Sie müssen trotzdem noch ans Ufer rudern. Und wir sollten nicht vergessen, dass wir auch in der Mission arbeiten müssen. Wir können nicht sagen, der Herr wird schon tun und die Leute werden sich schon bekehren, sondern wir müssen etwas tun dazu. Auch da sind sie mit hineingenommen. Es genügt nicht, wenn wir nur sagen, ja, Jesus wird schon machen, nicht wahr? Er hat ja auch den Jüngern geholfen, sondern er will, dass wir selber etwas tun, auch wenn er geholfen hat, auch wenn er hilft. Und das Letzte, das Siebte, Jesus ist weit über unsere Vorstellung allmächtig. Es heißt, die Jünger entsetzten sich über die Maßen. Sie hatten gerade Gottes Allmacht erlebt. Sie entsetzten sich aber auch, weil sie nicht mit den Möglichkeiten Gottes gerechnet hatten. Wie wichtig ist es, dass wir wie die Jünger von dem brausenden Gegenwind, den wir empfinden, merken, dass der Herr Windstille geben kann, dass wir von dem Ausgeliefertsein zur Hingabe kommen, dass wir von der Angst zum Vertrauen kommen, dass wir von der Auswegslosigkeit zur Vision Gottes kommen, auch für unser Leben. Sehr wichtig. Dass wir von der Lähmung zur neuen Kraft kommen und dass wir vom Zweifel zur Anbetung und zur Gottesfurcht kommen. Liebe Freunde, noch einmal diese Punkte. Jesus sieht dich, er sieht mich in genau der Situation, in der ich bin. Oder vielleicht fühlen Sie sich vollkommen okay, vollkommen wohl, aber Sie können morgen in eine Situation kommen, dann erinnern Sie sich daran, Jesus sieht. Aber Jesus sieht nicht nur, er kommt, er ist da bei uns, wenn wir ihm dienen und ihm gehorsam sind. Und dann, er tut Wunder, auf die wir uns verlassen können. Jesus fordert aber auch unseren Glauben heraus bei diesen Situationen, in die wir kommen können. Er tröstet uns, er hilft uns, aber er nimmt uns unsere Arbeit nicht ab. Und Jesu Hilfe ist nicht an unsere Vorstellungen gebunden. Er ist allmächtig. Er handelt über Bitten und Verstehen und über unsere Vorstellungen. Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.